Schön, dass ich wieder hier sein kann, in Kirchheim. Ich brauche mich, glaube ich, nicht mehr groß vorzustellen. Ich bin schon öfters hier gewesen. Liebe Grüße von der Gemeinde Göppingen. Ich hatte mit ein paar irgendwie darüber gesprochen, dass ich herkomme, und da haben sie gemeint, ich soll schöne Grüße mitnehmen. Man ist ja doch so nah, relativ nah, und trotzdem irgendwie doch auch nicht so nah. Man kriegt nicht so viel immer voneinander mit. Wir wollen heute uns in der Predigt einen Text anschauen, einen sehr bekannten Bibelabschnitt. Wahrscheinlich habt ihr den auch schon öfters gehört und habt den auch schon öfters gelesen. Und wir wollen aber trotzdem uns versuchen, etwas unvoreingenommen, so rum, an den Text zu begeben und uns ihn nochmal neu zu Gemüte führen und nochmal neu anschauen, was Gott uns dadurch sagen möchte. Und zwar finden wir die Begebenheit, die bei mir überschrieben ist mit die Speisung der 4000, auch im Matthäusevangelium, im 15. Kapitel. Das 15. Kapitel und dort ab Vers 29. Matthäus Kapitel 15, ab Vers 29. Wie gesagt, bei mir ist das überschrieben mit die Speisung der 5000. Vielleicht ist auch die Speisung der 5000 die bekanntere Begebenheit. Sie ist auch in allen vier Evangelien erwähnt. Die Speisung der 4000 nur in Anführungsstrichen in zwei Evangelien, in Markus und in Matthäus. Und sie ähneln sich vom Sachverhalt sehr stark. Deswegen haben wir manchmal sogar diese beiden. Geschrieben steht, und Jesus ging von dort hinweg und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Wir kriegen ein paar Informationen. Galiläisches Meer, die wir erfahrene Bibelleser sind, wissen wir, dass es sich hierbei um den See Genezareth handelt. Und Jesus geht auf einen Berg und setzt sich dort. Ist so, dass man ihn sehen kann. Also Jesus setzt sich nicht an einen verborgenen Ort irgendwo hin, sondern irgendwo, wo er sichtbar ist. Oben, wo er etwas überblicken kann. Und es ist außerhalb. Es ist nicht mitten in der Stadt, irgendwo in einem Haus, sondern außerhalb des Alltagslebens. Er ist dort, so stelle ich mir das hier nur vor, setzt sich hin und überschaut die Gegend. Er ist erhöht, an einem erhöhten Platz. Vielleicht der Lärm nicht ganz so laut ist des Alten. Aber das ändert sich. Wir wissen, wie es weitergeht. In Vers 30. Und es kam zu ihm große Volksmengen, die hatten bei sich Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere. Und warfen sich Jesus vor die Füße und er heilte sie. Also mit dieser Stille war es dann, weil viele Menschen dort hinkamen, um Jesus zu hören. Und sie haben viele Anliegen. Hier steht sogar ein bisschen aufgezählt, wen sie alles brachten. Es steht nicht nur Kranke, sondern es ist aufgelistet. Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere. Und dann in einem Nebensatz quasi fast, und Jesus heilte sie alle. Viele Anliegen. Leute krank und Jesus heilte sie. Diese Menschen hatten Probleme. Und wie ich gesagt habe, sind hier vier Gruppen genannt, direkt. Lahme, ich möchte es mal anders ausdrücken. Leute, die nicht vorwärts kommen. Die in ihrem Vorwärts kommen, die lahm sind. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber vielleicht hast du ein Problem, in geistlicher Hinsicht nicht vorwärts zu kommen oder in anderer Hinsicht. Vielleicht lahmt auch manche Dinge in deinem Leben. Vielleicht kommst du im Leben auch nicht vorwärts, ob jetzt physisch oder psychisch, seelisch, mental, wie auch immer man es ausdrücken mag. Ja? Ich denke, auch Leute, die diese Probleme haben, können zu. Es sind auch die Blinden, die sich vielleicht schlecht orientieren können. Die können auch zu Gott kommen. Vielleicht sind wir in manchen Lebensbereichen auch blind, wenn wir es auch so nicht sind. Wenn wir auch dafür Gott dankbar sein können, dass wir sehen können. Menschen, die nicht wissen, auszudrücken und die vielleicht nicht verstanden werden. Und ich denke, uns geht es genauso, dass wir manchmal uns nicht ausdrücken können. Und viel öfters ist es noch so, dass wir uns vielleicht nicht verstanden fühlen. Und Jesus heilte sie alle. Was war entscheidend, dass er sie geheilt hat? War entscheidend, wie schwer sie krank waren? Nein. Es sind einige aufgelistet und auch viele andere und er heilt es. Die Schwere des Problems war nicht vor Ort waren, dort wo Jesus war. Dass sie dort auf dem Berg, wo er zunächst gewartet hatte, dass sie anwesend waren. Das war die Voraussetzung, so wie man es aus diesen paar Worten entnehmen kann. Und Gott heilt sie. Und weiter steht im 31. Vers, so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Krüppel gesund waren und die Lahmen gingen und die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir von Gott geheilt werden, dass wir Gott preisen, dass wir ihn loben dafür und dass wir nicht gleich wieder vergessen. Wenn Jesus dich heilt, wenn er mich heilt, dann ist das oftmals auch für unsere Mitmenschen sichtbar. So wie sich dort verwunderten. Und dass wir dann Gott dafür preisen können. Wir sollen nicht vergessen, was Gott an uns getan hat. Es gibt diesen sehr interessanten Satz auch von Ellen G. White, der mir sehr gut gefällt. Wir haben nichts in der Zukunft zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Wir haben nichts in der Zukunft zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, es jammert mich die Volksmenge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen und ich will sie nicht von mir gehen lassen, ohne dass sie gegessen haben, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Interessant. Diese Menschen kommen zu Jesus, dass sie vergessen zu essen. Sie sind dort und essen nicht. Ich habe im Bibellexikon mal ein bisschen nachgeschlagen und dort habe ich einen Text gefunden, den möchte ich einmal vorlesen. Genau. Durch die tiefe Lage des Seebeckens ist es hier im Sommer außerordentlich warm, also am See Genezareth. Und die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sind sehr gering. Daraus erklärt sich die Selbstverständlichkeit der Übernachtung im Freien, geografisch gesehen. Jesus fühlt mit ihnen, es jammert ihn, steht hier geschrieben bei der Luther-Übersetzung. Jesus fühlt mit ihnen und er sieht ihr Anliegen und ihr Bedürfnis, dass sie Hunger haben. Und es ist ihm wichtig. Jesus interessiert sich nicht nur selbst in alltäglichen Dingen wie das Essen. Die Menschen bitten zwar nicht direkt Jesus hier um Hilfe zunächst einmal, aber Gott sieht, Jesus sieht die Bedürfnisse und er spricht sie an darauf. Weiter steht, nachdem Jesus gesagt hat, dass es ihn jammert, dass sie nichts zu essen haben, im Vers 33, da sprachen seine Jünger zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viel Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote? Jesus zeigt ihnen das Problem, dass es nicht Essen gibt. Und die Jünger versuchen, aus menschlichem Denken heraus eine Lösung zu finden. Und sie merken sehr schnell, sie müssen keine großen Rechenkünste mit 7 Broten und 2 Fischen. Aus menschlicher Sicht, sie können nichts tun. Aber Jesus fragt sie, was habt ihr denn? Und sie listen es auf. 7 Brote und wenige Fischlein. Natürlich ist es menschlich von uns, so zu handeln und erstmal zu schauen, was wir tun können. Aber wir müssen oft auch in unserem Leben feststellen, dass manche Probleme, die es in unserer Welt um uns herum, ich meine, da machtlos sind. Wir können vielleicht unseren kleinen Beitrag leisten, unser Festspann mit jemandem teilen, aber die ganzen Nöte um uns herum sind einfach viel zu groß. Der Hunger ist zu groß. Denn die wir auch in der Bibel schon belesen sind, wissen wir, dass die Speisung der 5000 vorher schon war. Sie haben quasi schon denselben Sachverhalt oder sehr ähnlichen Sachverhalt schon mal erlebt. Sie wussten, dass Jesus das Brot vermehren kann. Trotzdem lesen wir nichts davon, dass sie gleich Jesus anflehen um die Hilfe oder ihn bitten, sondern sie sehen auf ihr Unvermögen. Und geht es uns manchmal auch so, wenn wir in Schwierigkeiten in unserem Leben, dass Gott uns vielleicht schon und vergessen, wie er uns schon Großes bewiesen hat? Sie waren dort in der Einöde draußen. Ich weiß nicht, wo du dich befindest in deinem Leben. Bist du nah an Jesus dran? Bist du voll beschäftigt und hast keine Zeit für Jesus Tag momentan? Bist du nee. In Vers 34, was wir gelesen haben, war die Bestandsaufnahme. Wie wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, 7 Brote und wenige Fische. Das war alles. Aber entscheidend ist nicht, wie viel sie hatten. Entscheidend war nicht, ob sie 5 Brote und 2 Fische haben, ob sie 7 Brote haben und wenige Fischlein. Entscheidend war nicht das, wie viel sie hatten. Entscheidend war, dass sie das wenigstens, das, was wir haben, Jesus übergeben und ihm das Kommando übergeben, kann er etwas sehr Großes draus machen. Größer, als wir überhaupt im Denken in der Lage sind oder uns vorstellen können oftmals. Nicht aus unseren Plänen und unseren Bestrebungen, sondern dass wir mehr geben, als wir haben. Wenn wir das, was wir haben, gerne geben, ist Gott sehr, sehr froh darüber und kann Großartiges tun. Sei es auch nur so gering in unseren Augen und in unseren Händen. In Vers 35 lesen wir einen kleinen Satz. Und er hieß die Volksmenge sich auf die Erde lagern. Schafft erstmal Ordnung, wie als das Volk Israel rausgezogen war aus Ägyptenland, wo es geordnet werden musste, wo verschiedene Einteilungen gemacht wurden und ganz klar zu sehen ist, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, wo ein System dahinter ist. Auch in der Schöpfung können wir die Ordnung, Genialität hinter so viel Kleinigkeiten in Anführungsstrichen steckt. Und meine Bildung reicht gar nicht aus, um vieles zu verstehen in der Natur, weil es so komplex, so fantastisch, so groß ist. Und trotzdem sind wir schon fasziniert, wenn wir nur in der Nacht an den Himmel schauen, die Sterne sehen, wie ihre Bahnen gehen, in den Makrokosmos. Oder wenn wir etwas lernen über den Mikrokosmos, wie die Zellen funktionieren, wie symbiotische Beziehungen einfach in der Natur vorhanden sind. Allein eine Pflanze und ein Baum sind so faszinierend, so geordnet. Im Winter denkt man sich wieder, alles gefriert, überleben das. Auch die Stürme, ein Grashalm. Ich denke mir oft, wie würden wir Menschen solche Hochhäuser bauen, die in diesen Proportionen wären wie ein Grashalm? Also so schmal und so hoch, würde einfach umkippen, würden wir nicht schaffen. Aber so flexibel, so genial gemacht. Noch stundenlang darüber machen, wie der funktioniert und wie faszinierend so ein Baum funktioniert. Gott ist ein Gott der Ordnung, der hinter dem System, hinter allem steckt. Im Psalm 148 möchte ich ein paar Verse vorlesen. Psalm 148. Ab Vers 3. Psalm 148 ab Vers 3. Lobet ihn, Sonne und Mond, Himmel sind. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er hält sie immer und ewiglich. Er ordnet sie, dass sie nicht anders gehen dürfen. Dieser Gott hat alles so genial geschaffen und eine Ordnung eingesetzt, Brote zu machen aus dem Nichts. Überhaupt keine Schwierigkeit. In Vers 36, wieder in dem 15. Kapitel in Matthäus, steht: Und er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern. Und die Jünger gaben sie der Volksmenge. Bevor das Wunder geschieht, nimmt Jesus diese Brote erstmal dafür. Dankbar zu sein, wenn etwas Großes passiert ist, ist nicht so schwierig. Aber dankbar zu sein, wo noch nichts geschehen ist, wo der Hunger, der Magen noch knurrt, wo der Hunger noch groß ist. Das ist etwas, woran man Glauben erkennen kann. Und er dankt das Brot und gibt es seinen Jüngern, steht mit Bleistift. Dieses W steht ganz simpel für Wunder. Aber wo passiert dieses Wunder? Ist es, während er dankt? Ist es, während das Brot gebrochen wird, während es weitergegeben wird zu den Jüngern oder von den Jüngern weiter? Wo genau entsteht hier Materie? Ich weiß es nicht. Steht ja nicht geschrieben. Aber wir wissen, dass etwas geschah. Denn in Vers 37 steht: Und sie aßen alle und wurden satt. Alle wurden satt. Mit dem Wasser. Ich möchte ein kleines Bild verwenden. Wenn wir Wasser haben, einen Bach, und dann fließt der Bach in einen Tümpel, sagen wir mal. Wie sieht ein Tümpel aus? Der Tümpel sieht so aus, dass er eigentlich stinkend wird. Dass er muffelt dort und es fließt nicht weiter. Es kommt zum Stehen. Und stehendes Wasser, weiß jeder, wird anfangen zu stinken und nicht gut zu sein. Früher oder später. Wasser muss fließen. Wasser muss lebendig bleiben. Dann ist es frisch. Nur fließendes Wasser ist lebendiges Wasser. Genauso auch bei dem Brot. Das Brot muss weitergereicht werden zum Nächsten. Aber kann es sein, dass wir manchmal das Brot, ich spreche jetzt nicht mehr von dem wirklichen Brot, sondern von dem Wort Gottes, dass wir das manchmal vielleicht abbekommen und dass wir es nicht weitergeben, dass wir es vielleicht sogar vor uns stehen lassen und dass wir in der Gefahr sind, es verschimmeln zu lassen. Gestern war, da war es im Andachtszettelchen gewesen, ich weiß nicht. Lassen wir das Brot nicht verschimmeln, das wir bekommen von Gott. Was ist die Aufgabe von uns? Das, was wir von Gott empfangen haben, was wir von Jesus empfangen haben, weiterzugeben. Ganz simpel. Das, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Eine kleine Geschichte, eine Anekdote vielleicht. Der Missionar Bayard Parks, mitten durch Russland, und Russland ist nicht das kleinste Land der Welt, das wissen wir alle, da dauern auch Zugfahrten manchmal ein bisschen länger, um von Punkt A nach B zu kommen, war es so, dass die Leute sich auch Essen mitgenommen haben. Und nach einigen Stunden, dass sie da fahren sind, haben die Leute, was sie so dabei hatten. Und dieser Bayard Parks, der beobachtet das. Und genau der Mann, der ihm gegenüber sitzt, sieht er jetzt plötzlich, dass der ein bisschen ungewöhnliche Handbewegungen macht mit seinem Essen da. Und er schaut genauer hin, was ist denn da los? Und als er genauer hinschaut, entdeckt er, dass dieser Mann an seiner Hand keine Finger hat. Kein einziger Finger. Kein Daumen, kein Zeigefinger. Nur noch die Handfläche war zu sehen. Keine Finger. Und da er ihm gegenüber sitzt, der ältere Mann berichtet ihm von der Zeit von Stalin und dass er verfolgt wurde, weil er eine andere politische Auffassung hatte. Und dass er als Strafe diese schreckliche Strafe bekommen hat, dass ihm alle Finger abgehackt wurden. Der Bayard Parks, dieser Zugfahrt, so hat er berichtet, und er war eigentlich etwas ungewiss, weil er wusste nicht, er war Missionar, er wusste nicht genau, was er tun sollte, wie er Gott dienen kann, was er genau wie Gott ihn genau gebrauchen kann, und war ein bisschen aufgewühlt und wusste nicht genau seinen Platz, wo er zu sein sollte. Aber als er seine Hand sah, wie er seine Finger bewegte, da wurde ihm klar, dass Gott ihn gesegnet hat, dankbar sein kann, dass er Finger hat. Alle Finger dran haben, oder zumindest einige. Wir können viel Gutes tun mit diesen Händen. Wir können vielen Menschen helfen, und die Frage ist nicht, ob wir es können, sondern Gott hat uns die Finger. Die Frage ist, ob wir sie ihm zur Verfügung stellen und dass wir uns selber die Frage stellen. Was wollen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit dem Brot, mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus selbst, der in unser Leben kommen will, mit unseren Händen? Was wollen wir damit tun? Was willst du mit deinen Händen tun? Willst du das Brot Gottes und sein heiliges Wort, ja Jesus Christus selbst, mit anderen teilen, ihn weiterreichen von einem? Er sättigt uns. Er macht uns satt, und zwar nicht nur so ein bisschen, dass wir gerade so ein paar Krümel abbekommen. Nein, er macht uns wirklich satt. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig war, 7 Körbe voll. 7 Körbe noch übrig. Gott schenkt im Übermaß. Entscheidend ist, wie viel können wir aufnehmen? Wie groß sind unsere Gefäße? Wie viel können wir überhaupt vertragen? Das ist eigentlich die größere Frage. Wie viel sind wir bereit zu empfangen? Wie viel können wir weitergeben? Gott schenkt uns im Überfluss 7 Körbe voll. Im Lexikon, im Bibellexikon, habe ich wieder einen kleinen Ausschnitt rausgeschrieben mir. Die Zahl 7 drückt ein abgeschlossenes, erfülltes Ganzes im Sinne seiner Einheit aus. Meist von Gott gehört. Es reicht für uns alle die Nahrung. Wir müssen Jesus nur in unserer Gegenwart haben. Wenn wir gar nicht zu dem Berg hingehen und in unserem Alltag gefangen bleiben, dann geschehen diese Wunder, aber nicht da, wo. Aber bevor wir verhungern, wird Gott uns sein Brot geben. Wo genau das Wunder geschah, wissen wir nicht genau, in welcher Sekunde, in welchem Moment. Aber die Auswirkungen konnten alle sehen, spüren und erleben. Bei diesem Wunder der Speisung der 4000 war es so, dass jeder beteiligt war. Als die Kranken zu Beginn gesund wurden, war das schon phänomenal. Aber der ein oder andere nicht geheilt. Der hat es zwar mitbekommen, aber er und in sich aufgenommen, das Wunder. Lass das Brot nicht verschimmeln, wenn du es bekommen hast. Greif zu, nimm es entgegen und gib es weiter. Und nimm es neu. Gegessen haben von dem Brot. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen insgesamt da waren, aber die Schätzungen gehen zwischen 7.000 bis 10.000 mit Kindern und Frauen. Also eine große Volksmenge. Bei Gott ist es nicht unmöglich. Gott möchte auch nicht nur uns Menschen füttern, und dann, dass wir wieder gehen, sondern er möchte, dass wir dranbleiben. Und er möchte uns gebrauchen, indem wir beteiligt sind an dem Wunder. Indem Gott wird wiederkommen in großer Herrlichkeit. Ob du oder ich mitmachen, das ist in dem Fall eigentlich nicht so entscheidend. Gottes Plan geht durch. Entschuldigung, wenn ich das so direkt ausdrücke. Gott ist nicht angewiesen auf uns, möchte ich damit sagen, normalerweise. Und trotz dessen will er uns benutzen. Und er wartet auf jeden Einzelnen mit voller Geduld, obwohl er uns nicht nötig hätte. Er könnte auch den Steinen sagen, dass sie sprechen. Aber Gott möchte es nicht, so verstehe ich es in der Bibel. Gott möchte dich und mich gebrauchen. Er möchte, dass wir beteiligt sind an seinem Erlösungsplan. Dass wir es weitergeben, was wir empfangen haben. Dass wir die Liebe aufnehmen in uns und unseren Mitmenschen weitergeben. Er möchte dein Bestes und er möchte es heute und hier. Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Stehe oder liege, so bist du um mich. Und sieh, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und in Vers 23, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Amen.